Danke nochmal an die Band, das habe ich wirklich nicht gekannt. Aber wieder ein was Neues gelernt. Ich hoffe, ihr sitzt bequem und ihr hört mich gut und vielleicht könnt ihr mich auch sehen. Mir wird sogar gewunken, schön. Oder nicht mehr. Also, wisst ihr, was ich hier mit habe? Ich versuche mal, wie weit ich das... Weiter, ja. Kommt das jemand bekannt vor? Ist nicht vom Teencamp aus dem Fundbüro, nein. Ah, ein paar melden sich. Ja. André, du weißt, was es sein könnte, hä? Hat was mit unserem Jahresthema zu tun. Jahresthema Erwachse. Das hier ist eine tote Pflanze, eine Bananenstaude. Also, für die, die das nicht mitbekommen haben, wir haben am Anfang des Jahres in die Jugendkreise jeweils eine Staude gegeben. Ein ganz junges Pflänzchen. Und die Aufgabe vom Jugendkreis ist, kümmere dich gut drum. Kümmere dich drum, dass deine Pflanze wächst und die Pflanze steht als Symbol für deinen Kreis, als Symbol für Jugend, für Gemeinde, die gute Bedingungen braucht, damit sie wachsen kann, weil das Jahresthema ist Erwachse. Und wenn ich nicht so viele geile Fotos von euch geschickt bekommen hätte, also Region West in unserem Chat, habe ich die dann alle einzeln zurückgeschickt bekommen, dann hätte ich heute gar nicht über die hier reden müssen. Die hier, die habe ich bei mir in der Garage gelagert. Das passiert mit Gemeinde, wenn sie sich selbst überlassen wird. Mit Jugendkreis, wo keiner für Bedingungen sorgt. Licht, Wasser, Wärme. Du musst mit der Pflanze reden, ihr was vorsingen, ja? Da wissen wir, dass Pflanzen besser wachsen. Und so ähnlich ist das auch mit unseren Jugendkreisen. Und da habe ich aber coole Stories geschickt bekommen. Zum Beispiel hat ein Kreis mir eine echt gut geblühte Pflanze gezeigt. Die hat sogar Ableger bekommen, die hat Kinder bekommen wieder. Passiert auch, ja. Und dann zeigen sie mir das nächste Foto und die sah aus wie die. Wir wissen nicht, woran es lag. Wir haben nichts anders gemacht als vorher. Aha. Aber ey, das ist doch Stoff für eine Jugendstunde. Manchmal denkst du, ey, ich habe doch genau so weiter und jetzt passiert nichts. Und andere haben gesagt, also wir haben gut angefangen, aber die erste ist schon lange tot, wir mussten eine neue besorgen. Und die neue, der geht's aber richtig gut. Deutet das mal theologisch. Also, ich weiß nicht, wer von euch hat denn noch so eine Pflanze? Mal Hand hoch. Lebt die noch? Ich sehe einige Hände. Wessen Pflanze gab es mal und die gibt es jetzt nicht mehr? Ich sehe fast genauso viele Hände. Also, ich möchte euch bitten, dass ihr nicht hier zu Kleingärtnern werdet. Ja, der EC hat ein Jahresthema, jetzt sind wir alle in die Botanik gewechselt. Es ist ein Bild, ne? Es ist ein Bild. Was braucht ein Kreis, damit er wächst? Und ich habe auch überlegt, was sage ich heute den jungen Leuten, die jetzt hoffentlich eine warme Jacke schon anhaben, es wird frischer. Nicht nur, dass es ihnen warm ums Herz wird, dass man dann so, oh Mensch, das war richtig schön, das war kuschelig schön. Sondern was ist sinnvoll, euch zu sagen, in euren Alltag hinein, dass ihr, wenn ihr nachher wieder vom Heiligen Berg runterfahrt, im Alltag was davon habt. Von eurem Jesus to go, den du mitnimmst. Und meine Antwort ist, ich kann euch alles das sagen, was Jesus uns auch gesagt hat. Wenn er es mir zugetraut hat, dann traue ich es euch auch mal zu. Und ich möchte mit euch heute gern den Fokus, das Spotlight auf das allerkürzeste Gleichnis legen, was Jesus je erzählt hat. Das allerkürzeste. Es hat was damit zu tun. Was ziemlich Großes. Und es hat was damit zu tun. Was ziemlich Kleines. Ein Tischtennisball. Aber schon der ist eigentlich zu groß. Es müsste euch was Kleineres an der Stelle zeigen. Das kürzeste Gleichnis, was Jesus je erzählt hat. Ey, wir könnten das jetzt, weil es drei Sätze sind, drei Verse sind das nur, könnten das auswendig lernen und du könntest sagen, der Tag heute hat sich gelohnt. Ich habe ein ganzes Gleichnis auswendig gelernt. Verrückter noch, in diesen drei Versen stecken zwei Gleichnisse. Zwei unterschiedliche Geschichten. Deswegen sagt man zu dem Ding, das ist ein Doppelgleichnis. Ein Doppelgleichnis, was soll denn das schon wieder sein? Das ist ziemlich leicht zu erklären. Das ist, wenn Jesus etwas doppelt erzählt. Hat euch euer Vater, eure Mutter mal irgendwelche Dinge doppelt gesagt? Ha, warum? Du Depp, warum denn? Weil du es nicht kapiert hast, weil sie sicher gehen wollen, dass du dir es merkst, dass du dran denkst, doppelt hält besser. Es hat mir einer gesagt, das ist wie ein doppelter Tropfen Medizin. Na, ein Tropfen ist schon gut, aber viel hilft viel. Nehmen wir mal lieber noch einen zweiten dazu. Ein doppelter Tropfen Medizin. Jesus macht das an verschiedenen Stellen. Ich will euch mal ein Beispiel geben, aber dass ich keinen Blödsinn erzähle. Der macht das zum Beispiel beim verlorenen Schaf. Da erzählt er noch den verlorenen Groschen dazu. Fast dieselbe Pointe, aber zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Das ist ein Doppelgleichnis. Oder das Senfkorn und der Sauerteig. Ich setze jetzt voraus, dass ihr das alle wisst, ne? Aber ein paar von euch sind echt fit, deswegen sage ich euch das, das ist ein Doppelgleichnis. Zwei unterschiedliche Geschichten, selbe Pointe. Der bittende Freund, die bittende Witwe, ähnliches Prinzip. Aber das ist alles nicht das, was das Kürzeste ist. Das Allerkürzeste ist, hat jemand eine Idee? Was? Der Nathanael weiß es. Der Schatz im Acker. Der Schatz im Acker wird gemeinsam erzählt mit der kostbaren Perle. Ja, manche haben es gewusst, die können sich nachher eine Tüte Gummibären abholen. Beim Lutherplatz. Und ich erzähle euch die Geschichte kurz. Also was heißt erzählen? Wir können sie auswendig lernen. Es ist ganz kurz, das kriegt ihr alle hin. Das Reich Gottes, in anderen Übersetzungen heißt es, das Reich der Himmel, und darauf will ich heute rumreiten. Wie nennen wir es denn? Das Reich Gottes oder das Reich der Himmel, komme ich gleich noch drauf, gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und wieder verbarg. In all seiner Freude ging er nach Hause, verkaufte alles, was er hatte, ging und kaufte den Acker. Anderthalber Vers. Jetzt geht's weiter mit dem anderen anderthalben Vers. Desgleichen gleicht das Reich der Himmel oder das Himmelreich einem Kaufmann, der auf der Suche nach schönen Perlen war. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte die Perle. Kürzer geht's nicht. Zwei Gleichnisse in drei Verse gepackt. Das ist der erste Grund, wo wir Jesus nachfolgen sollten. Fass dich kurz. Mit wenigen Worten viel gesagt. Ich hatte über dieses Gleichnis noch nie was gemacht, weil ich immer dachte, es ist viel zu wenig Stoff. Was willst du denn da machen? Ist doch klar. Und ich revidiere. Das ist ein literarisches Meisterwerk. Denn du kannst kein Wort mehr weglassen. Jesus hat alles weggelassen, was wegzulassen ist. Alles, was er nicht gesagt hat, entsteht in den Köpfen der Zuhörer. Von ganz alleine. Der sagt nur die Worte, die wichtig sind. Und warum erzähle ich euch das Gleichnis? Weil es um das Himmelreich geht. Oder um das Reich der Himmel. Es wird öfters Himmelreich gesagt, ne? Aber wisst ihr, was bei mir im Kopf der Unterschied ist? Das Himmelreich ist für mich ein Ort. Das Reich der Himmel ist für mich eine Area. Eine Gegend. Was ist denn das Himmelreich? Frag mal deinen Jugendleiter, ey, wir wollen ja dahin. Wie sieht's denn dort aus im Himmelreich? Frag den mal. Dann wird's nämlich spannend. Dann wird's richtig spannend. Und wenn jetzt einer übers Himmelreich wirklich redet, dann will ich eigentlich keinem Jugendleiter und nicht mal mir dazu zuhören, sondern dann will ich Jesus zuhören. Jesus redet übers Himmelreich. Also hört nochmal zu. Jetzt vergleicht er das Himmelreich. Er sagt, das Reich Gottes gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand. Hat er den gesucht? Er hat ihn nicht gesucht. Dieser Mensch hat einen Acker umgegraben. Er hat das Reich Gottes nicht gesucht. Und das Reich Gottes gleicht einem Kaufmann, der sich auf die Suche nach Perlen macht. Hat er die gesucht? Hat die gesucht. Es scheint unterschiedliche Wege ins Reich Gottes zu geben. Einer sucht und findet, einer sucht nicht und findet trotzdem. Die Zuhörer, die haben gehört, ein Mensch, ja, wer ist dieser Mensch? Für die war klar, es gibt nur zwei Optionen, wer dieser Mensch ist, der den Schatz im Acker findet. Erstens, er ist ein Kleinpächter. Einer, der den Acker gepachtet hat und ihn jetzt bebaut und bepflanzt mit Mais oder was auch immer. Oder es ist ein Tagelöhner. Einer, der jeden Früh, hast du heute für mich Arbeit? Ich könnte einen Tag auf deinem Acker aushelfen. Jetzt hört er aber zu, der Zuhörer, wenn Jesus redet. Und die Geschichte geht ja aus mit, als er ihn fand, verbarg er ihn wieder. Das bedeutet, es ist nicht sein Acker. Nach damaligem Recht gehört alles im, unter und auf dem Acker, dem der Acker gehört. Wenn der den Schatz gefunden hat, den Acker besitzen würde, hätte er den Schatz ja gleich mitnehmen können. Also muss es ein Tagelöhner oder ein Pächter sein. Jetzt geht er heim, vertickt alles, was er hatte, seine Hütte, seine Frau, alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Warum kauft er den Acker? Damit ihm der Schatz gehört. Da hat er niemanden gelingt. Das ist damaliges Recht gewesen. Wenn dir der Acker gehört, gehörte jede Maus, jede Ratte, jedes Korn, alles, was darauf wächst und darunter ist, gehört dir. Der Tagelöhner, selbst wenn er alles verkauft hätte, hätte sich den Acker nicht kaufen können. Weil er so viel Kohle nicht hat. Ein Acker zu besitzen, da ist schon wohlhabend. Aber der Pächter, was bedeutet denn jetzt? Haben wir rausgekriegt, das war ein Kleinpächter. Es ist ein Typ wie ich und du. Damit wissen alle, ach so, so soziale Mittelschicht. Entschuldigung, wenn ich dich degradiert habe und du dich dort nicht einordnen würdest. Aber dort ordne ich mich ungefähr ein. Ich habe genug zum Leben und zu wenig zum Sterben. Er meint mich. Ich bin ein normaler Kleinpächter. Und jetzt redet er das gleiche Ding nochmal mit der Perle. Jetzt wird's verrückt. Und das war mir auch neu. Die Perle war niemals so groß wie mein Tischtennisball, den könnt ihr ja kaum sehen. Und die Perle war viel kleiner noch. Der Typ, der ist mindestens Champions League, wenn der Mensch davor Regionalliga ist. Perlen, dagegen kannst du Gold und Silber den Hasen geben. In der Gegend, wo Jesus die Geschichte erzählt, gibt's keine Perlen. Das ist überhaupt kein Bild aus dem Umfeld. Jahrhunderte später hat man Apnoe-Tauchen entwickelt, dass jemand ohne Sauerstoffflasche, weil die gab es einfach noch nicht, bis zu 50 Meter in die Tiefe getaucht ist, um dort Muscheln zu öffnen, um kostbare Perlen hochzuholen. Kleopatra soll 4 oder 5 solcher Perlen besessen haben, die 40 bis 50 Millionen Euro wert haben. Perlen, das war einfach unnahbar. Für mich nicht erschwinglich. Dann ist es schon wesentlich realistischer, dass ich einen Schatz finde im Acker. Wirklich realistischer. Heute trifft euch die Geschichte nicht. Ne? Ihr werdet heute nicht dann noch, oh cool, komm, hast du einen Spaten? Der Ronald hat gesagt, im Acker sind manchmal Schätze zu finden. Werdet ihr nicht machen. Wo liegen denn die Schätze heute? Im Tresor, bei der Deutschen Bank. Unterm Kopfkissen der Mutti. Oder wo auch immer. Aber die liegen nicht mehr unter der Erde. Damals war das aber eine normale Geschichte. Alle wussten, was damit anzufangen. Es kursierten zur Zeit, wo Jesus die Geschichte erzählt, mindestens 20 Schatzfindegeschichten. Die Leute wussten, dass es das gibt. Warum? Also die haben keine Kisten gefunden. Die verbargen ihre Schätze in Tonkrüge. Und dafür gibt es massig Belege. Wenn die gehört haben, Diebe sind in der Stadt oder es macht sich ein feindliches Heer auf dem Weg in unsere City, was machen die dann? Im Haus verstecken, du gräbst eine Grube, machst eine Falltüre und so, gut, versteckst dort. Kein Problem für den Dieb. In diesen Hütten damals, in den Lehmhütten, ist der Boden kein gutes Versteck gewesen. In der Wand ein Loch machen, da gab es die Klopfer. Die sind an der Wand lang, bum, 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 bing, bing, bing. Oh, klingt anders, da muss ein Hohlraum sein. Man hat nichts in den Wänden versteckt. Das ist wirklich gängige Praxis aus der Historie, in der Zeit, wo die gelebt haben. Und dann haben sie noch die Decke und das Dach. Und auch dort sind Schätze leicht aufzutreiben gewesen. Das Sicherste ist, verbuddelst doch auf deinem Acker. Was haben die gemacht? Also war das für den damaligen Hörer nicht wie bei uns, na so ein Glück musst du mal haben, sondern es ist sogar wahrscheinlich, es könnte ein Schatz gefunden werden. Der Typ, ne, als er seinen Flug dort durchgezogen hat mit seinem Ochse und auf einmal, da wird nicht gesagt haben, Yippie! Da wird gesagt, oh, das raubt mir Zeit. Bin ich jetzt wieder an irgendeine fette Klamotte, an irgendeinem Felsen hängen geblieben? Was soll, da hat sich geärgert. Dann geht er hinter und gräbt und dann hat er gecheckt, was ihm gerade passiert ist. Hat er den Schatz gesucht? Nein. Hat er geglaubt, dass der Acker einen Schatz hat? Nein. Solange du den verborgenen Schatz nicht siehst, nicht weißt, dass er da ist, glaubst du nicht an ihn. Solange jemand Christus nicht kennt, bleibt er für ihn verborgen. Wer ihn aber vielleicht sogar aus Versehen findet und ihn aufmacht und entdeckt, was das ist. Und jetzt kommen wir zum Thema freier Wille. Was machst du jetzt mit deinem freien Wille? Ich bin Verfechter für freier Wille. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns entscheiden für ihn. Er steht die ganze Zeit da und streckt die Hand aus und sagt, hier ist es. Hier ist meine Hand. Wenn du möchtest, dann greif zu. Sonst würde er nicht sagen, wer sucht, der findet. Wer klopft, dem wird aufgetan. Und da würde er sagen, ich renne deine Tür ein, weil ich einen Dietrich habe. Ich komme in jede Tür. Warum sollte er denn klopfen oder warten oder blitzen? Er möchte zurückgeliebt werden. Das ist der eigentliche Beweis, dass er uns liebt, indem er uns die Entscheidung lässt. Aber wie weit geht denn unser freier Wille? Wir gehen wieder in die Geschichte. Ich finde den Schatz. Ich entdecke, wer Gott ist. Ich entdecke Christus. Pach auf. Jetzt kommt mein freier Wille. Was mache ich? Ich überlege mir es noch. Nehme ich den Schatz mit oder nicht? Blödsinn. Wer den Schatz findet, wer checkt, wer Jesus ist, der wird seinen freien Wille nur dafür einsetzen, ich muss den Acker kaufen. Ich muss ganz schnell den Acker kaufen. Jeder von uns hätte den Acker gekauft, um Eigentümer dieses Schatzes zu sein. Gehen wir mal zum Kaufmann. Der wusste schon, was er will. Das war ein Profi, der hat Gutachten über Perlen geschrieben. Der hatte schon einige Perlen daheim. Der wusste, wie eine Perle aussehen muss, ohne Einschlüsse oder vielleicht sogar mit Einschlüsse, damit sie ganz alt ist, ne? So eine Mücke mit drin. Nee, ist ja gar nicht, ist ja beim Bernstein eher der Fall. Jedenfalls wusste der, wie Perlen sein müssen. Und er war auf der Suche nach schönen Perlen. Und jetzt heißt es im Text, als er eine kostbare Perle fand. Und wenn er jetzt sagt, verkaufte er alles, was er hatte, dann hat er auch seine ganze Perlensammlung vertickt, weil er die eine wollte. Die eine oder keine. Und bei dem hat es wesentlich länger gedauert, bei eBay oder wo auch immer, alles sein Hab und Gut zu verticken, weil der war reich wie Sau. Und der hat auch alles verkauft, um an diese Perle zu kommen. Da steckt unheimlich viel drin, zwei völlig unterschiedliche Lebenswelten. Und jetzt haben wir noch gar nicht drüber geredet, wie die Rollenverteilung ist, ne? Das Gleichnis steht ja immer für irgendwas. Und ich habe es kapiert, Jesus. Ich höre jetzt mal genau hin. Du redest vom Reich Gottes. Warum hörst du denn genau hin? Weil er das nicht ganz so oft macht. Eine natürliche Vorgehensweise von einem Psychologen, einem weltlichen Psychologen, ist, mit Assoziationsketten zu arbeiten. Wer schon mal bei irgend so einem auf der Couch lag, hat das vielleicht erlebt. Du siehst ihn nicht, er sitzt hinter dir und da gibt immer irgendein Thema rein und deine Aufgabe ist es, die ersten drei Worte zu nennen, die dir als Assoziation in den Sinn kommen. Grillfete. Regen. Kälte. Wurst. Beziehung. Liebe kommt da. Vertrauen. Ehe. Vielleicht kommt bei jemand Schmerz. Nicht nochmal. Dankbarkeit. Keine Ahnung, was bei dir kommt, aber egal, was du sagst, es sagt unheimlich viel über dich aus. Das nutzt der normale weltliche Psychologe, um hinzuhören, was geht denn in dir vor. Und das könnte ich jetzt mit jedem Schlagthema machen, das sind Assoziationsketten, da kannst du keinem was vormachen. Wenn du ehrlich mitspielst und sofort antwortest, verrät das was über dich. Und was ist denn deine Assoziationskette zum Reich der Himmel? Gott. Liebe? War das Liebe? Ja? Noch ein drittes? Jesus, Vertrauen. Ich würde vielleicht noch sagen, es ist alles stümperhaft, ne? Aber ich würde vielleicht noch sagen, Helligkeit. Weil das gefällt mir übelst, das Bild, dass Gott Licht ist und im Himmel soll es keine Dunkelheit mehr geben. Das hat mich als Kind immer rasend gemacht. Kein Schatten mehr und überall hell. Jedenfalls würde ich auch irgendwie drei Worte finden, aber es wäre stümperhaft. Und jetzt macht es Jesus, der weiß es. Der assoziiert nicht. Er weiß es, wie das Reich der Himmel ist. Und er gibt uns eine Assoziationskette mit dem Doppelgleichnis. Was sagt er denn? Er sagt kostbar. Ohne Ende kostbar. Schatz, Perle. Kostbar. Extrem. Seine Assoziationskette ist eindeutig. Aber es kommt auch verborgen. Du musst suchen. Oder du musst nicht suchen. Aber du wirst alles aufgeben und es wird sich lohnen, es einzutauschen. Weil es kostbar ist. Der, der weiß, wie das Reich der Himmel ist, gibt uns eine Assoziationskette, die mich sabbern lässt. Weil erzähl mehr. Ich will darüber mehr wissen. Erzähl mal noch was. Und er macht das Reich Gottes bei mir so groß, dass ich jetzt wissen will, wie ist denn die Rollenverteilung im Gleichnis. Und es ist relativ eindeutig. Ich glaube, dass ihr mir, ihr antwortet jetzt schon übelst cool, ich glaube, dass ihr mir antworten würdet, der Schatz steht für das Reich Gottes. Denn so geht der Text ja los. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, den ein Mensch findet. Wer ist der Mensch? Ich, bestimmt, im Gleichnis. Ich bin der Mensch. Und wenn er ihn findet, dann ist er clever und versucht, dass er dann ihn bekommt. Was muss er machen? Er hält sich an die Regeln, er vertickt alles und holt den Acker. Also mir wird beigebracht, wenn du das Reich Gottes entdeckst, sei dankbar. Und dann musst du aber echt mal kapieren, dass alles andere, was dich bisher ausgemacht hat, sinnlos ist und du über Bord werfen kannst. Verkauf alles, was du hast, denn nur noch das ist wichtig. Ich erzähle das so ein bisschen ironisch und ihr dürft mir das heute nicht übel nehmen. Aber mir wird trotzdem gesagt, ein bisschen was musst du schon noch dazu tun. Selbst wenn du wie ein dummer Bauer drüber gestolpert bist, hast nicht mal gesucht. Aber wenn du hast, dann verkauf alles. Hör auf, in einen Fußballverein zu gehen, denn das ist Sünde. Das ist nämlich, Spiele finden Sonntag statt und das ist doof. Da kannst du nicht in die Gemeinde gehen. Und also dann werden meine ganzen Wertigkeiten auf den Kopf gestellt und dann darf ich nur so leben, wie es Christen halt machen. Ne? Wie machen es Christen eigentlich? Na gut, andere Frage. Oder wir gehen in den Kaufmann rein. Dort fängt die Geschichte an mit, das Reich Gottes gleicht einem Kaufmann. Also nicht mehr dem Schatz, nicht mehr der Perle. Und trotzdem, wenn wir dabei bleiben, dass das Kostbarste in der Geschichte die Perle ist, dann muss ja das Reich Gottes die Perle sein. Und dann bin ich der Kaufmann. Dann kriege ich aber jetzt schon Schwierigkeiten, denn die Geschichte geht los mit, das Reich Gottes gleicht einem Kaufmann. Bin ich denn das Reich Gottes? Also bleibe ich mal dabei. Perle ist gleich Reich Gottes. Ich bin der Kaufmann. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich gebe mir Mühe, Christ zu sein, Gott zu finden, Jesus zu finden. Und wenn ich ihn dann gefunden habe, checke ich wieder das Gleiche wie eben. Alles, was vorher wichtig war, meine Perlensammlung, meine Perle, wie auch immer, verticke ich alles, damit ich die eine habe. Und das ist eigentlich okay. Wenn das stimmt, dass Jesus sagt, Reich Gottes ist kostbar, 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 dann scheint es sich zu lohnen, so eine radikale Lebenswende einzugehen und zu sagen, dann scheint das andere keinen Wert zu haben. Und so habe ich das gleich nicht oft gehört. Und ich will euch zu einer kleinen Denkaufgabe herausfordern, was mich begeistert an der Rede vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel, von Jesus an uns. Das ist kein Gleichnis, wo es im Folgetext heißt, und nun legt Jesus das Gleichnis aus. Macht er nicht. Die davor erzählt werden, die erklärt er. Das nicht. Was wäre denn, wenn ich die Rollen falsch verteilt habe? Was wäre denn, wenn der Mensch im Gleichnis für Gott steht? Jetzt denkt man die Geschichte gerade durch. Ne? Ich sehe das von hier oben. Ihr denkt gerade, das ist cool, wenn ihr denkt. Wenn der Mensch in der Geschichte für Gott steht und der Schatz, den er findet, bin ich. Jetzt spiel dich nicht so auf, Ronald. Ne? So wichtig bist du nicht. Habt ihr recht. Der Schatz in der Geschichte bist du. Weil, was musste der Mensch Gott denn machen? Er ging und verkaufte alles, was er hatte. Was ist das, was Gott wirklich lieb hatte? Alles, was Gott hat, ist sein Sohn. Da gibt es nur eine Antwort drauf. Sein geliebter Sohn. Das sagt er akustisch dem Johannes, als er tauft. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dazu stellt sich Gott. Also kann es doch sein, dass der Mensch für Gott steht. Da findet einen Schatz. Und jetzt lass dir es mal zu, dass Gott dich so ansieht, mit den glitzernden Augen in eine Schatzkiste schauend. Und er freut, den will ich haben. Und dafür muss ich alles geben, was mir lieb ist. Aber anders kriege ich ihn nicht. Anders sind wir nicht zu kriegen, weil wir es von uns aus nicht schaffen, ohne Sünde zu sein. Er musste etwas sau Wertvolles geben, und das ist sein Sohn, damit er uns kaufen kann. Macht das Sinn auch beim Kaufmann? Genauso macht das Sinn. Die Perle, die steht für dich. Du bist so kostbar für Gott, dass er alles, was ihm lieb war, hingegeben hat, damit er dich kriegt. Und der Kaufmann hat sich auf die Suche gemacht. Er sucht kostbare Perlen. Ich würde mich das nicht trauen, jetzt zu predigen. Erzähl das zu Hause nicht, ne? Da ich keine Anrufe kriege. Ja, der Ronald hat aber gesagt, dass... Nee, aber lass doch mal den Gedanke zu. Wisst ihr, was das nämlich jetzt mit mir macht? Ich bekomme nicht den faden Beigeschmack. Jetzt muss ich also, wenn ich das kapiert habe, noch heimgehen und alles über Bord werfen, was mich ausmacht. Und meine Hobbys sind ja eigentlich auch Zeitverschwendung. Ich sollte mich eher mit Gott beschäftigen. Und dann wird mir immer eingeredet, ich muss noch was tun damit. Was muss denn der Schatz tun, wenn ich die Rollen vertausche? Gar nichts. Der Schatz wird gefunden. Für den Schatz wird sich aufgeopfert, damit er in Besitz, den Besitzer wechselt. Und der Schatz wird lieb gehabt. Und da entdecke ich meinen Jesus in allen drei Punkten. Ich muss für ihn nichts tun. Er opfert sich für mich auf und er möchte mich besitzen im besten Sinne. Warum ist mir das so wichtig, euch dieses Gleichnis auf den Kopf zu stellen? Weil in der Seelsorge zwei Themen riesengroß sind bei euch. Und das darf ich spoilern, weil ich keinen Namen nenne. Das erste Thema ist Beziehung. Wenn ich das vorhin so spaßig gesagt habe, hier unten ist noch eine Wiese und so. Ich wünsche euch, dass ihr einen Partner eher bei so einer Veranstaltung sucht, als irgendwo anders. Denn es ist schon unter uns unheimlich schwer geworden. Wir sind beziehungsunfähig geworden, weil es uns keiner mehr vorlebt. Es gibt kaum noch gute Regularien, an denen wir uns festhalten können. Wenig Vorbilder, viele Ehen, die unheimlich stark sind, sind zerbrochen in den letzten Jahren. Wir werden immer beziehungsunfähiger. Das ist Thema Nummer 1 in der Seelsorge. Und Thema Nummer 2 ist Selbstwert. Manche scheinen übelst vorzugeben, einen auf dicke Hose zu machen und ich kann alles, stehe über den Ding und das ist nur die große Maskerade, die sie vor sich hertragen als Schutz. Und sobald du ins 1-1-Gespräch kommst und ein bisschen hinhörst, merkst du, ey, da ist überhaupt gar kein Selbstbewusstsein da. Das hat niemand dem Menschen mal gesagt, ey, ich bin stolz auf dich, weil du das richtig gut gemacht hast. Oder du hast das zwar nicht so gut gemacht, aber ich bin trotzdem stolz auf dich, weil du es versucht hast. Das ist wahre Vaterliebe, Mutterliebe. Und auch da ist ein riesen Thema geworden. Und wenn ich jetzt noch mein gutes Evangelium daneben stelle und sage, du bist zwar an einem Schatz dran, aber jetzt musst du schon noch alles, was dich jetzt gerade noch so ausmacht, über... Das ist doch gar nicht liebevoll, oder? Ich glaube, dass es theologisch stimmt, die erste Deutung. Aber mir gefällt die zweite. Weil dort bekomme ich einen Jesus erklärt, wie er eigentlich ist. Du musst für ihn nichts tun. Er hat sich für dich aufgeopfert und er hat dich wirklich lieb. Deinen Wert hast du in Christus. Egal, ob du Freunde hast, ob du einen Partner hast, ob du liebe Eltern hast, das ist scheißegal. Ich wünsche dir, dass es so ist, aber deinen Wert hast du in Christus. Das ist wirklich so. Das ist keine Teflon-Geschichte. Ja, Gott hat uns alle lieb und Teflon, da bleibt nichts mehr dran hängen. Das stört dich Gott nicht. Ja, Gottes Liebe, das ist so ein Teflon-Begriff. Ich wünsche, dass das wieder eckig und kantig wird. Glaubst du, dass dich jemand so lieb hat, dass er sein eigenes Kind hergibt? Seit ich Vater bin, kann ich meinen Kopf nur noch schütteln. Ich habe jetzt 2 wunderbare kleine Kinder. Ich würde keinen von denen für einen von euch geben. Bin ich hartherzig? Nee, ich bin ein liebender Vater, der vernarrt ist in seine Kinder. Und das ist normal. Ich will die nicht tauschen gegen einen von euch. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie anders retten. Deswegen bin ich aber nicht Gott. Gott hat's gemacht. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Aus Liebe für dich. Darin hast du Wert. Der hält dein ganzes Leben aus, Mann. Lass dir von niemandem einreden, dass du wertlos oder geminderten Wert in Schwachsinn. Solange dich Gott lieb hat, bleibst du wertvoll, ey. Amen. Das ist der Schatz im Acker. Vielleicht bist du der Schatz im Acker. Glaub das. Frag Jesus, ob er das ernst meint. Fleh Gott an und sag, ey, erklär mir das, ob deine Liebe echt ist. Und dann wird dein Glaube neu entfacht werden. Das geht gar nicht anders. Da könnte ich jedes Mal wieder drüber heulen, aber die Liebe trifft mich nicht jeden Tag. Aber manchmal trifft sie mich. Und bei dem Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle hat sie mich neu getroffen. Das ist so verrückt.